Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Was verstehen wir heute eigentlich unter Männlichkeit? Das ist unser Thema in den nächsten 2 Stunden bis 11 Uhr. Also beispielsweise nicht nur einen Kinderwagen schieben, sondern auch in Teilzeit arbeiten und auf Beförderung verzichten, bis der Nachwuchs aus dem Gröbsten raus ist. Ist das eigentlich männlich? Oder muss ein Mann für Sicherheit, also auch finanzielle Sicherheit und für die starke Schulter sorgen? Uns interessiert, was Sie dazu sagen. 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Da können Sie sich beteiligen. Welche männlichen Vorbilder hatten Sie zum Beispiel? Oder wie sind die Männer in Ihrer Kindheit aufgetreten? Wie verhält sich Ihr Sohn heutzutage? Vielleicht ganz anders, als Sie das erlebt haben oder Sie das für sich gemacht haben. Unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de können Sie uns auch schreiben. Was für ein Mann wollen Sie sein? Welche Hindernisse gibt es aber da auch? Sehen Sie dabei? Was sagen Sie als Frau zum Thema Männlichkeit? Vielleicht finden Sie auch typisch männlich, typisch weiblich. Das ist irgendwie totaler Blödsinn. Das sind Kategorien, die wir überhaupt überwinden sollten. Ihre Gedanken, Ihre Meinung interessieren uns. 0800 2254 2254. Mit in der Diskussion sind Stefanie Lohaus bei mir im Studio und Tobias Haberl aus München zugeschaltet. Hallo an Sie beide. Schönen guten Tag nach hier, mir gegenüber und nach München. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin gespannt, worüber wir hier so reden. Stefanie Lohaus gibt das Missy-Magazin heraus und ist in der Geschäftsführung der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft hier in Berlin. Und Tobias Haberl ist Redakteur bei dem Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und er hat 2022 das Buch Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells geschrieben. Frau Lohaus, ich wollte mal anfangen mit einer Erinnerung, die ich selber habe. Und zwar, als ich Praktikantin war. Ich habe da so Telefondienste gemacht, das ist jetzt fast schon 40 Jahre her. Und ich hatte einen Chef und der hat die Anweisung gegeben, wenn meine Kinder anrufen, dann sollen die immer durchgestellt werden. Egal in welcher Sitzung ich bin, egal was ich gerade mache, immer durchstellen. Und das ist mir, weiß ich ja bis heute noch, ist mir aufgefallen, weil das der erste Mann war, von dem ich das so hörte, dass der sich immer zuständig fühlte für seine Kinder. Welchen Mann haben Sie so als ungewöhnlich oder haben Sie auch so eine Erinnerung an jemanden?
Ich glaube, bei mir ist das fast schon andersherum. Ich bin ja, vor 40 Jahren war ich 5.
Nee, muss ja nicht so lange her sein.
Genau, aber was ich erinnere, vielleicht eine gegenläufige Erinnerung ist, ist, dass ich einen ehemaligen Mitschüler von mir als sehr konservativ wahrgenommen habe, wo ich gedacht habe quasi, naja, also zumindest in meiner Generation, da sind wir ja alle ganz klar, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollen. Und dann hatte ich das Missy-Magazin gegründet und hatte ihn und noch jemand anderes zum Essen eingeladen und er erzählte mir, dass er ja eigentlich der Meinung sei, dass Frauen ja gar nicht studieren müssten, weil die würden ja eh Kinder bekommen.
Ernst gemeint?
Und ja, ernst gemeint. Und ich bin tatsächlich einfach rückwärts vom Stuhl gefallen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Haberl, haben Sie eine Erinnerung an einen Mann in die eine oder andere Richtung, der Ihnen aufgefallen ist und noch heute in Erinnerung ist?
Ja, mir fällt mein Großvater ein. Ich habe keine konkrete Erinnerung, weil es geht um eine Anekdote, die sich zu einer Zeit zugetragen hat, als ich noch nicht auf der Welt war. Aber mein Vater hat mir erzählt, dass mein Großvater, obwohl er eigentlich ein sehr konservativer, wie auch mein Vater, also mit klassischer Rollenverteilung, lebender Mann war, in den 40er, 50er Jahren ganz selbstverständlich jeden Abend gekocht hat und mit dem Kinderwagen durch den kleinen Ort im Bayerischen Wald super konservativ geprägt gefahren ist. Und da bin ich rückblickend natürlich stolz, dass jemand, der eigentlich politisch konservativ ist, dann was gesellschaftliche Fragen oder emanzipatorische Fragen angeht, dann so weit vorne war und zeigt mir natürlich auch, dass es nicht immer in eine Richtung gehen muss, sondern dass man sehr gut auch beides miteinander verbinden kann.
Also sind wir schon quasi mittendrin in unserem Thema. Was heißt Männlichkeit? Was hieß es früher? Was heißt es aber auch heute? 1984, das ist jetzt nun auch schon bald 40 Jahre her, ja fast genau 40 Jahre, sang Herbert Grönemeyer ja, das Lied muss einfach in so eine Sendung. Wann ist der Mann ein Mann? Männer sind so verletzlich, außen hart, innen ganz weich. Wir diskutieren immer noch drüber, eben auch heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie passen Ihrer Meinung nach die Rollen guter Vater und Ernährer der Familie zusammen? Oder ist das überhaupt ein ganz überholter Anspruch? Ist das überhaupt nicht so, dass diese Rolle noch gespielt werden muss? Was ist toxische Männlichkeit eigentlich? Oder wie unterstützt fühlen sich Männer, die für Gleichberechtigung sich einsetzen, für die das eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist? Werden die überhaupt unterstützt? Wie reagieren Unternehmen beispielsweise oder Freundeskreise, wenn man länger als 2 Monate Elternzeit nimmt? All diese Fragen gilt es hier zu besprechen. Mein Gast ist der Journalist und Autor Tobias Haberl. Herr Haberl, Sie sind 1975 in Würzburg geboren. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht erzählen Sie noch mal mehr. Mit was für Männerbild sind Sie aufgewachsen?
Also ich muss eine Sache korrigieren. Ich bin nicht in Würzburg geboren, sondern ich habe in Würzburg studiert. So. Ich bin aufgewachsen im Bayerischen Wald, östlich von Regensburg, in einem kleinen Ort. Ich bin mit einem natürlich Männerbild groß geworden, das heute unter Verdacht oder unter Generalverdacht steht. In einer eher konservativen Familie. Meine Eltern hatten ein klassisches Rollenmodell. Mein Vater war Arzt. Meine Mutter war auf dem Musikkonservatorium, hat dann aber irgendwann das aufgegeben, um für die Kinder und für den Haushalt da zu sein. Ich habe das immer als schön und angenehm empfunden. Sehe natürlich heute, dass es da auch blinde Flecken gibt, wie jedes Modell letztlich irgendwelche in irgendeiner Form blinde Flecken hat. Beim Schreiben meines Buches ist mir auch wirklich kritisch aufgefallen, dass eigentlich alle Männer, die mir in der Kindheit und in der Jugend was beibringen wollten, Männer waren. Das geht vom Dorfpfarrer los, über die ersten Klassenlehrer, der Fahrlehrer, der Tennistrainer. Ich hatte auch noch nie eine weibliche Chefin oder jetzt sozusagen stellvertretende Chefredakteurin ist eine Frau, aber so die obersten Chefs waren immer Männer. Natürlich prägt einen das und natürlich kann ich das durchaus gutieren und richtig und gut finden, dass mehr weibliche Perspektiven jetzt durch die Debatte in den letzten Jahren im Berufsleben, aber auch im Privaten auf mich einströmen.
Wann kam denn eigentlich dieser Gedanke? Also weil Sie sagen ja, also und als Kind, ich meine, wer hinterfragt als Kind, wie die Rolle der Eltern ist, das kann ja gar kein Kind hinterfragen. Also man übernimmt ja Rollen oder man wird geprägt, so wie Sie es eben auch beschrieben haben. Also hat sich ja für Sie auch so eine eigene männliche Rolle definiert, oder?
Mit Sicherheit. Also mein Vater hat wahrscheinlich was von einem kleinen Patriarchen, aber ich will ihn natürlich nicht als alten weißen Mann oder als toxisch männlich beschimpft wissen, weil ich ihn halt besser kenne und er als Arzt unglaublich viel Gutes und viel Liebe in die Welt gebracht hat, ein sehr liberaler, ein sehr herzlicher Mensch ist. Und trotzdem würde ich sagen, sehe ich viele Dinge anders oder ausgewogener als er oder auch noch mein Großvater, von dem vorher die Rede war. Und dann haben wir ja jetzt nur vom Privaten gesprochen. Also wenn man in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, da waren ja auch in der Popkultur Filmstars, Rockstars, die haben sich ja komplett anders benommen als heute. Und wenn du mit Rocky und Arnold Schwarzenegger und Rambo-Filmen groß wirst, hast du natürlich ein bestimmtes Heldenideal, der Mann, der vorangeht, der damals durchaus auch irgendwie mit Gewalt assoziiert wurde, mit dem wächst du auf und das muss man auch erstmal mühsam loswerden, zeigen kann etc.
Ja, weil das interessiert mich, dieser Punkt, wo Sie sagen, das will man loswerden. Wann hat denn das Risse bekommen? Wann war denn da der Impuls?
Ich sehe das eigentlich anders. Das war ein schleichender Prozess. Das ging natürlich, erstmal nimmt man das alles als selbstverständlich wahr, stellt es überhaupt nicht in Frage, weil man es auch anders nicht kennt. Ich will auch diesen Männertypus nicht total verteufeln. Ich glaube, dass das, was in den letzten Jahren teilweise als toxisch gebrandmarkt wurde, eine Führungsstärke, eine Wettbewerbshärte, eine Lust am Konflikt, dass man das durchaus brauchen kann, und zwar Männer und Frauen. Aber natürlich nach MeToo, sage ich jetzt mal, als diese Debatte, wie verhalten sich Männer eigentlich, sexuelle Gewalt, als Leute wie Margarete Stokowski, Sophie Passmann immer mehr feministische Bücher geschrieben wurden, da habe ich auch reingelesen. Ich habe die Debatte mitbekommen, verfolgt, inzwischen präge ich sie mit. Und dann denkt man natürlich, wie bin ich eigentlich groß geworden? Was fehlt mir in meiner Prägung, in meinem Großwerden? Und ich habe mich dann so ein bisschen in der Mitte eingependelt. Ich finde das sehr gut, dass Männer sozusagen heute ganz anders leben, denken, sensibler sind als noch vor 30, 40, 50 Jahren. Ja. Aber ich habe schon gesagt, ich will nicht alles verteufeln. Ich glaube auch nicht, dass die Männergeneration vor uns alles falsch gemacht hat. Im Gegenteil, sie hat auch viel Gutes in die Welt gebracht. Und wir profitieren heute auch davon, dass sie sozusagen Risiken eingegangen sind oder gewisse Dinge in die Welt gebracht haben.
Das ist ja das Interessante auch an dieser Sendung. Also was heißt Männlichkeit heute, heißt ja nicht irgendwie verteufeln, sondern eben genau darüber sprechen. Sie haben 2022 das Buch veröffentlicht, Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells. Ich mache immer ein S mehr da rein, Auslaufmodell. Was kränkt den Mann, Herr Haberl?
Ich glaube, es gibt zwei Sorten von Kränkungen. Die eine, die ich gerechtfertigt finde, nämlich, dass einfach dieser breitbeinige Alpha-Typ, der wirklich so sehr selbstherrlich durchs Leben geht und sagt, nach mir die Sintflut, es gibt diese Männer, es gab diese Männer, dass die abgelöst werden, dass die Männer ein bisschen Platz machen müssen, Privilegien räumen müssen. Es gibt aber auch eine Kränkung, von der ich sage, die müssen sie sich nicht gefallen lassen. Und das ist eben auch in den letzten Jahren eingetreten von Seiten eines, wie ich finde, dogmatischen, ideologischen Feminismus, dass Männer sehr pauschal, wenn sie ein bisschen älter waren, wenn sie noch das Pech hatten dazu, weiß und heterosexuell zu sein, wirklich teilweise systematisch diffamiert wurden. Also die Begriffe alter weißer Mann, toxische Männlichkeit sind so inflationär gebraucht worden. Und ich glaube, nicht nur um diese Männer in Schutz zu nehmen, also A, glaube ich, man sollte ihre Lebensleistung nicht vergessen, man sollte diese Verlustängste von, ich sag mal, Männern, die 50, 60, 70 sind, diese Verlustängste, diese Findungsprozesse mit diesem Kulturnormenwandel, den wir seit Jahren erleben, zurechtzukommen, man sollte ihre Seelenlage im Blick haben. Und ich glaube, wir dienen der Sache mehr, wenn man sozusagen darauf Rücksicht nimmt und sie eher an die Hand nimmt, immer wieder kommuniziert und eben nicht diffamiert, beleidigt und pauschalisierend in die Ecke stellt nach dem Motto, ihr habt 5000 Jahre alles falsch gemacht, die Erde zerstört und auch noch Frauen und Minderheiten unterdrückt. Ich glaube, da muss man differenzierter damit umgehen.
Das sagt hier der Autor und Journalist Tobias Haber. Mir gegenüber sitzt Stefanie Lohaus. Sie gibt das Missy-Magazin heraus. Laut Wikipedia ist das eine feministische Zeitschrift. Hat Wikipedia recht, Frau Lohaus?
Ja, auf jeden Fall. Nicht immer hat Wikipedia recht, aber in diesem Fall schon.
2008 mitgegründet, warum?
Warum haben wir damals die Zeitschrift gegründet? Weil wir ja das sehr dringliche, auch intrinsisch motivierte Gefühl hatten, dass wir Feminismus, ich würde fast sagen, damals wiederbeleben wollten. Also wir haben Feminismus, wir waren damals Ende 20, Anfang 30 als Team und haben uns nicht richtig wiedergefunden in dem, was es damals gab. Wenn man sich auch zurückerinnert an die Debatten, dann ging es sehr viel auch darum, dass Feminismus als quasi tot erlebt wurde. Es gab vielleicht Gleichstellungsstrukturen, es gab die Emma, aber es gab nichts für unsere Generation damals entsprechend. Mhm. Und dann kam aber natürlich so eine Art Welle auch, also nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch, wenn man sich zurückerinnert, Charlotte Roach mit ihrem Buch Feuchtgebiete, die Alpha-Mädchen, das war ja auch noch dann tatsächlich noch Publikationen dazu von Journalistinnen, Kolleginnen von Herrn Haber. genau, und so haben wir dann diese Zeitschrift gegründet und auch einen Zeitgeist getroffen.
Sie haben Sie haben eine Jugend in Dienstlaken verbracht, 1978 geboren. Mit welchem Männerbild sind Sie aufgewachsen? Sie haben ja schon erzählt, was Sie so erschreckt hat, dass Sie vom Stuhl gefallen sind.
Also. Genau, also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich wirklich fast diametral verschieden zu Herrn Haber, ist mir gerade aufgefallen. Denn meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, als ich ein Jahr alt war. Ich bin mit einer durchgängig berufstätigen Mutter aufgewachsen, auch mit einer berufstätigen Großmutter, Arbeiter, Milieu, Ruhrgebiet. Da musste zum Beispiel meine Großmutter auch einfach arbeiten. Die wäre vielleicht sogar oder mit Sicherheit auch sehr gerne Hausfrau gewesen, aber das war gar nicht möglich. Und ich habe sehr verschiedene männliche Vorbilder gehabt. Also ich war mit meiner Mutter, ich war mit meinem Vater dann eben auch, der wieder neu geheiratet hatte und in einem traditionelleren Modell dann gelebt hat. Seine Frau hat nicht gearbeitet, meine Großeltern haben beide gearbeitet. Meine Mutter hat dann später auch wieder geheiratet, da haben sie auch beide gearbeitet. Also das ist gar nicht so eindeutig.
Sehr unterschiedliche Entwürfe also.
Genau, und auch sehr verschiedene Männer, also ein sehr lieber Großvater, der sich viel um mich gekümmert hat, der auch immer in der Küche geholfen hat und geputzt hat. Also die haben tatsächlich sich das auch schon so fast 50-50 geteilt, würde ich sagen. Eben dann auch eher ein konservativeres Modell. Also das war alles erlebt. sehr divers, kann man sagen.
Herr Haber hat ja eben beschrieben, also auch oder hat eine Verteidigungsschrift geschrieben. Welche Schwierigkeiten beobachten Sie denn bei Männern so mit einer neuen Definition von Männlichkeit?
Ja, also ich glaube, was ich schwierig finde, wenn man also an der Kritik von Herrn Haber jetzt pauschal am Feminismus ist, dass man nicht verwechseln darf, dass so Begriffe wie toxische Männlichkeit oder auch Kritik an patriarchalen Modellen, die eben ja tatsächlich zerstörerisch zum Beispiel auf die Umwelt einwirken, also Kapitalismus und so weiter, dass das da nicht darum geht, Männer zu kritisieren oder sondern diese bestimmte Form von männlichen Machtstrukturen oder Verhaltensweisen, die toxisch sind. Mhm. Also es geht nicht um die Person an sich, sondern es geht sozusagen um bestimmte Strukturen, bestimmte Verhaltensweisen, die gesellschaftlich dann eben entsprechend auch gefördert werden durch die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Und toxische Männlichkeit meint nicht, dass Männlichkeit toxisch ist, sondern dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die ja auch für die Männer selber toxisch sind.
Die wahrscheinlich bei diesen Verhaltensweisen, auch wenn sie eine Frau ausüben würde, toxisch wären.
Gewalt oder Selbstzerstörung, das Zerstörerische.
Unser Hörer Martin Wulff hat übrigens gleich geschrieben, gerade über den Begriff toxische Männlichkeit. Er schreibt, ich möchte zu bedenken geben, dass auch auf Ihrem Sender nicht selten mit viel Selbstverständlichkeit der Begriff toxische Männlichkeit verwendet wird. Aus meiner Sicht werden mit diesem Begriff alle Männer diskreditiert, also es kommt so an. Mein Wunsch wäre, dass von toxischem Verhalten gesprochen wird, also genau wie Sie es eben eingeordnet haben. Denn Machtmissbrauch und Gewalt gehen auch von Frauen aus. Vielmehr brauchen wir positive Männerbegriffe. Kraft und Liebe, Feinsinn und Hingabe wären für mich Attribute, die dazugehören, Martin Wulffes. Danke für diese E-Mail und hier sprechen mit Stefanie Lohaus und mit Tobias Haberl. Und das tut jetzt Lutz Kolbmüller. Schönen guten Tag, Herr Kolbmüller.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie diese Sendung machen.
Sie freuen sich darüber?
Ja, absolut.
Ist ein Thema für Sie?
Absolut ist das ein Thema. Mhm. Und zwar kurz zu meinen, ich bin Jahrgang 58 und ostsozialisiert.
Ja.
Also bei uns waren in der DDR die Frauen doch schon, hatten eine herausragende Position gehabt und gesellschaftlich gewollt. Mhm. Ja, und wir fanden das alle doch sehr gut. Und ich beobachte die Debatte schon seit Längerem auch und sehe, dass die Frauen sehr viel, auch gerade in den westlichen Bundesländern, sehr viel unternommen haben. Alice Schwarzer, Zeitschrift Emma, diese Geschichte. Mhm. Und und auf der anderen Seite, die Männer nicht so viel unternommen haben. Also das ist so ein Stück weit aus der ursprünglichen Geschlechterrolle, die nicht unbedingt eine gute war. Da bin ich auch der Meinung. Und dass die Frauen sich bewegt haben, haben viel verändert, auch ihre Stellung verändert, in der Gesellschaft verändert. Und gleichwohl wir Männer, jetzt spreche ich für die gesamtdeutschen Männer, standen da ein bisschen ratlos beiseite sozusagen oder haben nichts dafür getan, ihre Rolle zu entwickeln oder
Herr Kolbmüller, darf ich Sie was persönlich fragen? Weil das finde ich nämlich total interessant. Also so, wo spielen sich Debatten eigentlich ab? Sie scheinen da ja sehr auch drüber nachzudenken und eine sehr, sehr differenzierte Meinung auch dazu zu haben. Ist das eigentlich ein Thema zwischen Ihnen und Freunden, männlichen Freunden? Sprechen Sie mit Freunden über genau das? Also so, weil Sie sagen, Sie haben wir gesagt, glaube ich, ne? Wir Männer haben uns so wenig bewegt. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Gibt es solche Gespräche?
Nein, gibt es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es nicht. Eher bin ich in den Kreis unterwegs mit der gesellschaftlichen Transformation. Und das wäre jetzt so mein zweites Thema, also mit der gesellschaftlichen Transformation, die jetzt vor unseren Türen stehen und insbesondere auch den Klimawandel. Mhm. Und als mehrfacher Großvater ist man natürlich auch interessiert, dass es den nachfolgenden Generationen da wesentlich besser geht als jetzt. Ja, genau. Und da finde ich das auch als zweiten Punkt. Also es ist hinderlich. Ich sag mal, der Mann den hat ja über Jahrtausende ausgezeichnet, dass er eine Vision, eine Perspektive, vorne einen Blick hatte als Führer oder als Jäger, sage ich mal, und das ganz straight verfolgt hat. Mhm. Und und das fehlt jetzt, um quasi diese Transformation ganz bestimmt und in kürzester Zeit voranzubringen. Es wird das, was die Frau auszeichnet, natürlich als Sammlerin, sage ich mal so, und es wird viel diskutiert, ist auch total richtig, und es wurde auch viel diskutiert in Gesellschaft, bringt uns in manchen Punkten eben nicht so schnell voran, wie es erforderlich wäre.
Herr Kolbmüller, ich hätte mal eine steile These. Naja, was mir halt auffällt, ist, dass wenn wir uns jetzt insbesondere die Klimabewegung anschauen, dass wir da ja vor allem auch Frauen haben, die da vorne stehen, und dass, wenn ich mir jetzt aber angucke, wer sind die Gegner, ich sage jetzt mal auch absichtlich Gegner, wer möchte den, wer zerstört weiterhin die Umwelt und so weiter, dass das ja genau dieser Typ Männer ist, von dem Sie gerade gesprochen haben, ne? Also die sind da nach wie vor, aber die sind eben nicht daran interessiert, den Planeten zu erhalten, sage ich jetzt mal, sondern die zerstören doch weiterhin, oder?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da möchte ich eben dafür plädieren, einen tieferen Blick hinzuschmeißen, also drauf zu richten halt. Vollkommen richtig, wie Sie das dargestellt haben. Ich tue auch noch eins drauf. Mir ist die AfD oder die letzten Diskussionen sowieso die ganzen Jahre sehr zuwider, weil das ist als rechtsextreme Organisation oder Partei, wie auch immer. Gleichwohl hat der Populismus, und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, bestimmte Mechanismen, der sagt, kurz denken, wir haben ein Ziel und machen das. Das heißt also jetzt bezogen auf den Klimawandel, kurz denken, wir müssen handeln. Und jetzt tun wir das nicht für diskutieren.
Genau. Und das ist ja, also ne, wenn wir das jetzt nochmal weiterspinnen, wir wissen ja, dass die AfD eine Partei ist, die vor allem von Männern gemacht wird und auch von Männern gewählt wird. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, dann ist das genau das, was zum Beispiel unter diesem Begriff toxische Männlichkeit fallen würde, ne? Also das ist ja genau das, was wir sozusagen auch oder was auch Feministinnen kritisieren. Also es fehlt gerade, finde ich, noch so ein bisschen der Ökofeminismus wieder, den brauchen wir wieder. Ja. Aber genau.
Aber interessant.
Aber ich möchte nochmal drauf, damit wir tiefer blicken halt, ne? Ja. Sie haben ja gefragt, was bedeutet Männlichkeit? Das heißt also, es ist ja nicht hier mit der geschwellten Brust oder sonst was durch die Gegend zu laufen. Das ist es ja nicht, sondern es ist ja tiefer, es liegt ja tiefer, diese was den Charakter oder was die Gefühle auszeichnet halt, ne? Und ich bin total auf Ihrer Seite, die Männlichkeit und sowas oder die AfD oder die jetzt gerade mal diese Kohle- oder Ölindustrie, da sitzen ja die Männer halt, ne? Und sowas, ne? Und aber gleichwohl es bedarf Prinzipien, die männliche Prinzipien, die sagen, ich entscheide jetzt, dass es keine unbegrenzte Geschwindigkeit, sage ich mal, auf der Autobahn gibt, sondern 120. Punkt aus, fertig.
Punkt aus, fertig ist also für unseren Hörer Lutz Kolbmüller eine ziemlich typische männliche Eigenschaft. Herr Haber, wie sehen Sie das?
Genau. Ja, habe ich auch was dazu zu sagen, Herr Kolbmüller. Also erstens mal will ich sozusagen ein bisschen dagegen vorgehen, dass die AfD rein männlich geprägt ist. Also für mich ist Alice Weidel das große Zentrum der Partei, Beatrix von Storch. Also es gibt durchaus Frauen, die sich mit dieser Partei identifizieren und diese vorantreiben. Es ist auch nicht so, dass jetzt nur Männer die Umwelt zerstören und nur Frauen sie retten. Es ist natürlich eine Systemfrage. Je mehr Frauen innerhalb dieses Systems, in dem wir nun mal leben, das ich auch nicht perfekt finde, vorstoßen, dann wird die große Frage sein, reformieren die Frauen dieses System, dieses turbokapitalistische, letztlich entfremdende System, oder müssen sie sich anpassen, um in diesem System zu reüssieren? Aber noch eine Sache zu dem, was Herr Kolbmüller gesagt hat. Also es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass sich die Frauen in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, mehr entwickelt haben, verändert haben, zu Wort gemeldet haben als die Männer. Das ist wie in der Französischen Revolution. Die ging natürlich nicht von den Palästen und den Schlössern aus. Die saßen ja da in Saus und Braus, sondern aus dem Volk und aus der Armut. Und es liegt natürlich in der Natur des Menschen, dass man die Privilegien erstmal nicht räumen will. Und das kann man sozusagen den Männern vorwerfen, aber es ist ein relativ natürliches Verhalten. Ich glaube trotzdem, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, den Schuss gehört haben, was man ja auch daran sieht, dass jetzt die jungen Männer, wenn ich schaue, wie 20, 25, 30-Jährige, wie selbstverständlich anders sie untereinander mit einem ganz anderen Habitus, auch ganz anders mit Frauen sprechen. Also da bewegt sich eben schon was. Nur würde ich immer wieder für ein bisschen Geduld plädieren, weil ein 5000 Jahre Patriarchat nicht von einem Moment auf den anderen, und selbst viele Jahre sind im Vergleich zu 5000 Jahre ein Moment auf den anderen, das kann nicht einfach abgeschaltet werden wie so eine Nachttischlampe. Das braucht ein bisschen Zeit, das muss reinsickern, und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, ehrlich gesagt.
Also Tobias Haber plädiert für eben Geduld und nicht das Gegeneinander. Ähnlich habe ich es bei Herrn Kolbmüller aber auch gehört, durchaus
absolut, ja. Ne?
Diskussionen ja. führen, aber miteinander und vor allem dann ins Handeln kommen. Herr Kolbmüller, Sie haben ganz interessante Dinge hier eingebracht. Danke ich Ihnen ganz herzlich für.
Ja, einen schönen Tag noch. Ja,
ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und auch gute Gespräche. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen darüber, was heißt Männlichkeit heute eigentlich. Und das tun wir zusammen mit Stefanie Lohaus, Mitherausgeberin vom feministischen Missy-Magazin und in der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft hier in Berlin mit in der Geschäftsführung, und mit Tobias Haberl, Redakteur beim SZ-Magazin und Autor des Buches Der gekränkte Mann. Fangen wir an, auf jeden Fall mit E-Mails, die wir ja schon bekommen haben. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Annette Bärwinkel wollte nochmal klarstellen aus Hamburg, wenn von einem selbstverständlich traditionellen Männerbild als klassischem Versorger in den 70er Jahren die Rede ist, vergesst bitte nicht zu erwähnen, dass das die westdeutschen Männer, also das westdeutsche Männerbild war. Der Wandel in allen Teilen Deutschlands wäre ein eigenes Thema. Hatte unser Hörer, den wir jetzt schon hatten, ja auch, glaube ich, erwähnt, extra nochmal gesagt, wo er herkam. Andreas Glate aus Waren an der Müritz schreibt uns: Meine Männlichkeit drückt sich im kritischen Denken gegenüber dem Zeitgeist aus. Es bedeutet, standhaft im eigenen Denken zu sein, aber auch offen für Neues, dies jedoch zu beurteilen. Das Gute kann ins Leben integriert werden, das Schlechte wird verworfen, beziehungsweise gegenüber diesem wird Abstand genommen. Also meine Männlichkeit drückt sie im kritischen Denken aus. Das ist ja das Interessante, wenn man so verschiedene Dinge sich jetzt vielleicht auch überlegt, was Männlichkeit alles sein kann. Also kritisches Denken, Männlichkeit.
Ich hoffe, dass es dass das quasi kein Geschlecht hat, das kritische Denken.
Darauf können wir uns vielleicht auch einigen. Klaus Jota ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Jota.
Ja, schönen guten Morgen.
So, Herr Jota, das Thema?
Ein langes Thema, ja. Ja,
ein langes Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen?
Ja, ich bin nur schon etwas älter und ich bin aufgewachsen in einer Familie. Mein Vater war ja vielleicht ein typischer männlicher Patriarch, sogar vielleicht noch ein wenig mehr als männlicher Patriarch, furchtbar. Mhm. Ich war auf einem Jungsgymnasium. Da war richtig Ellenbogen angesagt, häufig. Aber auch manchmal sehr viel Verständnis. Aber man musste eben versuchen, dort seinen Weg durchzufinden. Gleichzeitig aber bin ich schon sehr früh von klassischer Musik fasziniert worden. Also nicht von Popmusik, wie sie furchtbarerweise bei Ihnen ständig gespielt wird.
Oh, noch eine kleine Kritik im Nebensatz.
Ja, natürlich,
gut,
muss
wunderbar.
Ich noch nebenbei
müssen
reinhauen.
Sie und, auf jeden Fall.
Nein, aber sie half mir, zu mir selbst zu finden. Mhm. Und sie half mir, vieles um mich herum zu abstrahieren. Und auch natürlich mein Geschlecht für mich selbst zu definieren. Anders kann ich es nicht machen. Ich höre doch nicht auf irgendwelche Schlagzeilen, die Männer sollten jetzt so und so und so und so. Mhm. Sondern ich kann ja nur versuchen, mich selbst einzubringen. Und zwar in die Gesellschaft, ins Leben. Und zwar so, wie ich es für richtig halte. Und ich habe quasi mein Weg zu meiner Männlichkeit gefunden. Das fand ich schon schwer genug, weil ich merkte, viele Frauen um mich herum, später so in der Pubertät und so, die erwarteten eigentlich wirklich diesen Macho. Den wollten sie eigentlich gerne haben als Freund.
Und den wollten Sie nicht bedienen?
Später, nein, den wollte ich nicht spielen. Ich wollte aber auch nicht den Softie spielen, den der eben häufig auch in der damaligen Zeit gerne von Frauenseite oder von, sagen wir mal, Richtung Emma etc. Propagiert wurde. Den ebenfalls nicht. Und ich habe mich danach in der Geschichte von gerade von solchen Sachen wie Emma wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Mhm. Und weil ich dachte, meine Güte, so pauschal und zum Teil so oberflächlich angegriffen zu werden, das ist eigentlich schon fast eine Ehre. Weil, wie gesagt, ich kann ja nur versuchen, mich einzubringen mit vollem Verständnis, aber ebenfalls, ja, sagen wir mal, mit männlichen Geschlechtsmerkmalen typischen, weil ich kann natürlich auch, obwohl ich sehr tolerant bin und versuche, sehr tolerant gegenüber allen zu sein, trotzdem kann ich natürlich meine Männlichkeit nicht einfach verstecken.
Nee, was ist denn für Sie an Ihnen, also wenn Sie sagen würden, das ist meine Männlichkeit, was würden Sie da sagen? Was ist für Sie typisch männlich, für sich?
Ja, wenn ich zum Beispiel ein Kammermusikensemble leite, wenn ich da vorne stehe, dann muss ich klare Ansagen machen.
Also da haben wir es auch wieder, dieses hatte eben schon ein Hörer, ja, klare Ansagen ist männlich.
Und dann muss ich auch notfalls Widerstände in Kauf nehmen und über Widerstände hinwegkommen. Sicherlich ist das für meine Begriffe, kann es auch eine weibliche Charaktereigenschaft sein. Aber ich würde es für mich so empfinden, dass ich dort in irgendeiner Art und Weise meine eher maskuline, das Wort ist ja auch schon vielsagend, meine maskuline Eigenart oder meine Herkunft, wenn man so will, durchsetze. Wissen Sie, ich möchte gar nicht in diesen Geschlechterstereotypen denken. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der mich der mich auch sehr abstößt an dieser ganzen Diskussion. Weil wir reden hier alle von Stereotypen. Und ich habe im Laufe meiner beruflichen Karriere auch einige Frauen kennengelernt, denen man eher maskuline Eigenschaften zuordnen könnte. Mhm. Und davon mal abgesehen, wie soll ich sagen, mir gefällt nicht, ganz generell nicht, außerdem nicht, muss ich noch sagen, dass dieses Infragestellen, dieses permanente Infragestellen der männlichen Rolle innerhalb oder der ausgeübten männlichen Rolle kein Pendant findet auf weiblicher Seite. Weil schauen Sie mal, es gibt, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Wer erhört und wer wirbt bei der Partnersuche? Es ist nach wie vor immer noch die Sache oder die Aufgabe, die inoffizielle Aufgabe der Männer, für sich zu werben.
Herr Jutta, jetzt muss ich mal einhaken.
Ja, haken
wir ein. Genau, also ich glaube tatsächlich, also wir hatten ja am Anfang auch nochmal den Hörer, der gesagt hat, ja, es ist vielleicht eher andersrum. Ne, wir hatten, also ich glaube, dass dass Frauen, sag ich jetzt mal, ein größeres Spektrum an Verhaltensmöglichkeiten mittlerweile zum Teil haben und dass das Pendant auf der männlichen Seite fehlt. Ich zum Beispiel, wenn das, was das Werben angeht, es gibt ja mittlerweile, passiert das ja alles über Dating-Plattformen. Nein, da gibt es zum Beispiel auch Plattformen. Nein, es gibt
nicht alles über Dating-Plattformen.
Ja, in meiner Generation und jünger, glaube ich, schon.
Das
bei
ist
den Jüngeren. Aber aber zum Beispiel gibt es auch explizit Plattformen, in denen die Frauen die Männer ansprechen und so weiter. Also ich glaube, das Repertoire hat sich doch stark erweitert, was
ein
so Geschlechterrollen angeht.
Aber nicht so, wie Sie es darstellen. Ich spreche vom täglichen Leben. Ja. Ich sehe es ja auch um mich herum. Ich bin ja nun schon etwas älter. Ich werbe nicht mehr oder sonst was, aber ich sehe es um mich herum. Ja. Und vom Rollenbild in der Richtung hat sich nicht besonders viel verändert.
Herr Jutta, Herr Haberl möchte auch gerne reagieren. Herr Haberl.
Ja, ich fand interessant, was Sie gesagt haben, Herr Jutta. Ich meine, dass sich in manchen Bereichen viel weniger verändert, als man es meint oder als man es sich manchmal wünscht, sieht man ja zum Beispiel auch
den sofortigen Rollback, was die Rollenverteilung angeht, als der Krieg in der Ukraine war. Also selbstverständlich sind die Frauen mit den Kindern geflohen und die Männer hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich in den Kampf gegangen. Und es sind natürlich auch hauptsächlich Männer, die sterben. Und alles ist wie immer, wenn die Wirklichkeit einbricht, sage ich mal, in unsere Welt. Also was ich nachvollziehen kann, Herr Jota, ist, mein Buch endet mit dem Satz, ich möchte kein moderner Mann, sondern ich möchte ein guter Mensch sein. Also ich bin auch immer skeptisch bei Zuschreibungen. Männer sind so und so oder sollen so und so sein. Frauen sind so und so, sollen so und so sein. Ich glaube, das gibt ein wildes Durcheinander von vermeintlich männlichen Eigenschaften, die auch Frauen gut tun, vermeintlich weiblichen Eigenschaften, die Männern gut tun. Und ich bin da immer vorsichtig mit diesen Zuschreibungen, mit diesen Pauschalen.
Ja,
Herr Jota?
Ja,
ich würde gerne noch andere Hörerinnen und Hörer nehmen. Haben Sie noch einen Punkt, den Sie loswerden wollen?
Schauen Sie sich doch ganz generell an die Diskussion, Geschlechterdiskussion. Die Männlichkeit wird in ihren Fundamenten, wie man sie auch immer schildern will, sehr, sehr häufig kritisiert, angezweifelt, natürlich sowieso, und so weiter und so weiter.
Also Stereotype und Generalverdacht.
Aber auch bei der Frauenrolle findet sie so gut wie überhaupt nicht statt.
Oh,
es
da
findet
haben
keine Kritik drüber statt.
Das finde ich jetzt interessant. Deswegen würde ich gerne unsere nächste Hörerin, auch mal eine Frau, dazu hören, die vielleicht eine andere Meinung hat. Herr Jota, aber danke schön, dass Sie angerufen haben. Genau, eine schöne Diskussion, die Sie bereichert haben. Danke dafür.
Danke, danke.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch und begrüße Hilke Dröge-Kempf. Schönen guten Tag, Frau Dröge.
Ja, guten Tag.
Die Frauenposition, beziehungsweise unser Hörer voran, Sie haben es ja eben gehört, ärgert sich darüber oder stößt sich daran, dass an den Männern generell kritisiert wird, an den Frauen nicht.
Ja, also ich, ob ich da jetzt direkt drauf antworten will. Also ich gehöre zu den alten Feministinnen. Ich bin mittlerweile 66 und war sehr aktiv in der Frauenbewegung und habe auch immer in dem Bereich gearbeitet. Habe immer mit Frauen gearbeitet und und was mich an der Diskussion, ich finde die sehr interessant, aber was mich stört, ist, dass es kein, ich hätte da gerne mal statistisches Material, weil wir sind ja hier keine homogene Gesellschaft. Mhm. Und
statistisches Material in welche Richtung?
Statistisches Material, wie viele Männer sich an Elternzeit beteiligen beispielsweise, dann habe ich vor kurzem sogar gelesen, dass die politischen Mandatsträgerinnen im Bundestag, dass das stark abgenommen hat. Frauen in Aufsichtsräten, also ist ja jetzt auch nicht gang und gäbe. Ja. Und wir reden hier praktisch von einer Tatsache oder beziehungsweise wie soll ich das sagen? Also es gibt so viele Blasen, und ich glaube, dass es, wenn sich jetzt ganz viele Männer aus verschiedenen Gruppierungen zu Wort melden würden, würde sich da was ganz anderes abbilden.
Mhm. Mhm. Frau Dröge-Kempf, Sie verlangen statistisches Material. Jo. Ich habe jetzt nicht die super konkreten Zahlen, aber es ist natürlich schon so, dass der Anteil von Frauen in Parlamenten, Vorständen, Aufsichtsräten in den letzten Jahren, Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist. Es gibt immer mal wieder Rücksetzer vielleicht, aber natürlich geht die Kurve nach oben. Ich glaube, im Bundestag sind es 35% in den 80er Jahren. 31, okay, über 30. In den 80er waren es, glaube ich, so 8 bis 10%. Und jetzt kann man sagen, das geht zu langsam, aber da tritt wieder das ein, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, ein bisschen Geduld braucht es.
30%.
Genau, ich glaube, dass das Interessante ist an diesen Zahlen, ich kann das vielleicht nochmal ergänzen, dass es fällt mittlerweile, denke ich, und das ist ein Unterschied zum Beispiel zu den 80ern, eben sehr schwer, so polarisierende Aussagen zu treffen. Das hatten wir ja auch gerade schon mit der AfD. Da gibt es natürlich auch Frauen. Aber es gibt natürlich immer mehr oder Minderheiten. Ich musste auch gerade bei der Ukraine daran denken, dass es auch relativ viele Frauen bei den Streitkräften gibt in der Ukraine, mehr als in Deutschland zum Beispiel. Ne? Also wir sind sozusagen in einer Situation, wo wir natürlich immer noch sehr stark durch das Geschlecht geprägt sind, auch durch Geschlechterhierarchien, durch Stereotype und so weiter. Aber es ist, je nachdem, wie man drauf guckt, eben nicht mehr so eindeutig, wie es früher mal war. Und das ist natürlich auch ein Erfolg von Ihnen, Frau Kempf, ein Erfolg der Frauenbewegung, der feministischen Bewegung. Das muss man ja auch mal sagen.
Ja. Wenn wir heute aber über Männlichkeit reden und über neue Begriffe der Männlichkeit, interessant, Frau Drüge-Kempf, Sie wollten ja auch mal wissen, also so wie wird Elternzeit beispielsweise wahrgenommen? Es gab jetzt gerade vor ein paar Tagen den Väterreport aus dem Familienministerium und da haben 50% der befragten Väter gesagt, sie würden gern die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen, aber nur jeder Fünfte kann das umsetzen oder setzt das um. Also das sind auch zum Beispiel so Zahlen. 68% der Mütter arbeiten in Teilzeit, 8% der Väter arbeiten in Teilzeit, obwohl 2/3 der Väter erklären, sie wären für die gleiche berufliche Chance für Mütter und Väter. Also das sind auch so Zahlen. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen, warum das eigentlich so ist, welches die Hindernisse sind, also auf dem Weg zu eben vielleicht einer ausgeglicheneren Verhältnis. Da können Sie eigentlich ganz gut etwas zu sagen, Frau Luhaus, weil Sie mit Ihrem Mann zusammen versucht haben, 50-50 sich den Haushalt, die Kinder, die Familie, die Jobs aufzuteilen.
Nicht nur versucht haben, Sie sondern es ist ein Erfolgsmodell, das wir jetzt seit 10 Jahren leben sozusagen und das auch sehr gut funktioniert. Genau, und ich glaube, die Hürden, es gibt so, ich sag jetzt mal internalisierte oder Hürden oder auch Hürden von außen. Ne? Also es hat so 2 Gründe, warum das dann bei Leuten vielleicht auch nicht klappt. Und das sind einmal die eigenen Vorstellungen oder Stereotypen, dass nicht genug darüber geredet wird. Also wie Paare sich das vorstellen, dass man da quasi auch so ein wenig reinstolpert zum Teil. Und dann gibt es aber natürlich auch, das muss man eben sagen, Erwartungen zum Beispiel von Arbeitgebern. Wir wissen, dass zum Beispiel ein Mann, wenn er Vater wird, zu Überstunden neigt, dass das auch erwartet wird, dass er sozusagen diese Familienernährerrolle erfüllt, während bei Frauen eben erwartet wird, dass sie dann eben reduzieren oder nicht mehr so belastbar sind. Und diese Erwartungen treffen dann auf die Menschen, unabhängig davon, was sie eigentlich planen. Ne?
Und treffen eben auch auf die Männer, die sich genau mit dieser Kollision von Erwartungen auseinandersetzen müssen. Darüber werden wir gleich weiterreden, hier mit Tobias Haber, mit Stefanie Lohaus. Frau Hicke-Drüge, danke, Drüge-Kempf, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir hatten vorhin die letzte Stunde damit beschlossen eigentlich, wo Sie, Frau Lohaus, durchaus von Ihrer Aufteilung angefangen haben zu erzählen, 50-50 Haushalt, Familie, Beruf zu teilen. Darüber haben Sie, übrigens kann man das auch nachlesen, ein Buch geschrieben, das heißt zusammen mit Ihrem Partner Tobias Scholz, Papa kann auch stillen, also da kann man dann noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber Herr Haber, Sie wollten da gerne was zu ergänzen noch.
Was Frau Lohaus gesagt hat, habe großen Respekt vor diesem Modell. Ich warne ein bisschen davor, dieses 50-50 erscheint mir in den letzten Jahren so eine Art goldenes Kalb zu sein, das so dirigistisch, fast bevormundend durchgedrückt wird. Also Entschuldigung.
Es gibt ja immer noch Ehegattensplitting.
Ja, aber wenn ich vielleicht erstmal ausreden, Frau Lohaus, wenn ich erstmal ausreden darf. Ich finde das wunderbar. Ich finde es übrigens auch wunderbar, wenn der Mann 80% und die Frau 20% macht. Ich würde nur sagen, es ist schon in meiner Ansicht nach immer noch eine sehr private Entscheidung. Rita Süssmuth, die lange als Feministin in der Union gewirkt hat, hat mal gesagt, ich bin nicht dafür, dass die Politik Männer- und Frauenbilder entwerfen soll, sondern dass sie Bedingungen schafft, damit Menschen partnerschaftlich ihre Rolle finden können. Und das würde ich eigentlich immer unterstreichen. Und wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, Sie kennen den sicher. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer den kennen. Es gibt einen empirischen Genderforscher namens Martin Schröder. Der ist in Harvard ausgebildet, also wirklich ein seriöser Mann, der an der Universität Saarbrücken inzwischen lehrt. Der beschäftigt sich mit Langzeitstudien, Befragungen, groß angelegt, mehrere 100.000 Menschen.
was diese Geschlechterrollen und so weiter betrifft. Und er sagt, die Lebenszufriedenheit von Männern und Frauen ist in etwa gleich groß, 7,4 von 10 Punkten. Und die allermeisten Frauen in Deutschland sind auch zufrieden damit, wie viel die Männer sich zum Beispiel um die Kinder kümmern oder wie viel sie im Haushalt mithelfen. Und ich glaube nicht, dass alles perfekt ist. Ich glaube, es gibt Fälle, wo Männer viel nachzuholen, zu lernen haben, auch erkennen können, dass sie sozusagen neue Freiheiten dadurch gewinnen, wenn sie diese Dinge machen. Aber es ist eben nicht so, dass es den Männern an der Spitze der Gesellschaft wunderbar geht und dass alle Frauen frustriert zu Hause sitzen und darum beten, dass die Männer doch endlich sich mehr in der Care-Arbeit beteiligen.
Hatten Sie das Gefühl, dass wir das hier so sagen?
Naja, das bezieht sich jetzt gar nicht unbedingt auf die Sendung, aber manchmal wirkt es so, als würden Frauen etwas verpassen, die sich nicht als Opfer der männlichen Herrschaft fühlen. Und ich wollte es einfach nur kurz mal gerade rücken, dass also die meisten Frauen das nicht so empfinden. Und auch ich, wenn ich in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis Frauen ganz unterschiedlichen Alters sehe, klar ist es ein Thema, man spricht darüber so, aber es ist jetzt nicht so, dass es den Männern wunderbar geht und dass alle Frauen frustriert sind.
Ich muss dann nur ganz kurz einhaken, dass wir ja eine sehr starke Privilegierung immer noch des traditionellen Rollenmodells auch haben. Also das möchte ich gerne nochmal gerade rücken. Unser Modell ist nicht das goldene Kalb, sondern ich werde quasi strukturell benachteiligt damit, steuerlich und so weiter, weil ich bestimmte Vorteile einfach nicht habe.
Ralf Tews.
Das stimmt natürlich.
Ja. Ralf Tews ist jetzt am Telefon. Herr Tews, ich glaube, Sie interessiert das auch, genau dieser Versuch, was zu verändern an den Stereotypen, Herr Tews.
Ja, schönen Dank, schönen guten Tag in die Runde. Ich, in der Tat, ich fühlte mich jetzt da sehr getriggert durch Ihre Sendung heute irgendwie so. Aha. Und will gerne erstmal mich vorstellen. Und ich bin aufgewachsen in einer ganz klassischen Familie. Mutter war Mutter und Vater war Ernährer. Ich bin dann in der Pubertät, aber dann sozialisiert worden eher durch die evangelische Kirche irgendwie und die Jugendarbeit dort und hatte da sehr viel Kontakt zu Mädchen und Frauen. Das war die Zeit der lila Halstücher und mich hat auch mehr Ina Deta mit Neue Männer braucht das Land als Herbert Grönemeyer mit Männer irgendwie beeindruckt. Also das heißt, ich habe eigentlich schon sehr früh auch in der Pubertät schon ein ganz anderes erstmal auch ganz anderes Frauenbild gehabt und musste da erstmal auch mich so in der Jugend auch abgrenzen von Mitschülern des männlichen Geschlechts. Mhm. Ich halte mich für empathisch, sensibel, reflektiert, will jetzt aber auch gar nicht so den Eindruck erwecken, als wenn ich jetzt so perfekt wäre, um Gottes Willen. Und ich hatte im Vorgespräch mit Ihrer Kollegin in der Redaktion gesagt, so dass ich das so als Scheitern empfinde, aber Scheitern war vielleicht etwas plakativ. Ich habe die Erfahrung gemacht nach einer langen Ehe mit 3 Kindern und noch einer weiteren Beziehung, dass ich das Gefühl habe, dass viele Frauen auch gar nicht damit zurechtkommen mit so einer geänderten Männlichkeit. Das war eigentlich so der Punkt, weil Ihr Thema Männlichkeit ist ja nur die eine Seite der Medaille. Diese ganze Männlichkeit kann ja nur existieren mit der Gegenseite der Weiblichkeit. Und
da haben Sie das Gefühl, dass die eigentlich verhaftet ist noch in anderen Bildern, ja?
Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Da haben Sie das Gefühl, dass die noch verhaftet ist, die andere Seite in anderen Bildern,
ja,
und dass
absolut,
das kollidiert.
Das haben Sie jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht, hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Weil ich beobachte das so im Nachhinein, dass die Mutter meiner Töchter eigentlich auch eher das bürgerliche Idyll bewahren wollte. Mhm. Ich hatte in dieser Familie einen 40-Stunden-Job in der Werbung und das bleibt dann auch nicht immer nur bei 40 Stunden in der Woche in dem Bereich, das war Printwerbung. Und trotzdem konnte ich mir auch die Zeit nehmen, meine Töchter morgens zum Kindergarten zu bringen. Ich habe Termine in der Schulpflegschaft wahrgenommen. Ich war mit denen am Wochenende natürlich immer im Krankenhaus, wenn irgendwas passiert war. Mhm. Also ich hatte auch, das war aber nicht irgendwie aus einem Pflichtbewusstsein, sondern weil ich es auch gerne gemacht habe und weil es mir einfach auch mir sehr, sehr wichtig war. Und heute, wo ich keinen Kontakt mehr zu meinen Töchtern habe und sehe ich, wie die Mutter eben halt genau dieses bürgerliche Idyll ihrer eigenen Eltern weiterlebt und meine Töchter natürlich da jetzt auch entsprechend so sozialisiert sind.
Ich finde das
kurz reagieren.
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass man natürlich sind Geschlechterstereotypen nicht in allen Köpfen sozusagen unabhängig von Geschlechtern vorhanden. Ich möchte das so ein bisschen vielleicht von dem anekdotischen oder ihrer persönlichen Geschichte auf die also es gibt da Zahlen zu, es gibt ja Messungen zur Einstellung und eben weit verbreitet, ja, klassisches Rollendenken. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass Männer ein bisschen klassischer denken. Also da gibt es sozusagen die, also noch stärker in traditionellen Rollenvorstellungen verhaftet sind. Absolut. Als Frauen. Aber es sind eben auch hier wieder graduelle Unterschiede. Ne? Es ist nicht polar.
Unser Hörer Holm Gärtner schreibt eigentlich auch, nimmt den Gedanken quasi auf. Er schreibt, die Rolle, die Mütter bei der Ausprägung des Männerbildes bei Söhnen spielen, ist nicht unterzubewerten. Die Enttäuschung, die meine Mutter mit meinem Vater erlebte, nebst Scheidung, hat sie 1:1 auf meine Erziehung übertragen. Und meine Mutter wünschte sich wohl in erster Instanz den starken, in Klammern, kleinen Mann. Eine Anmerkung von Holm Gärtner. Raya Kargus schreibt uns, bitte nehmen Sie auch die heutige Erziehung von Jungs in den Blick. Ich bin Mutter eines 10-Jährigen und begegne überall den Zuschreibungen von Jungs spielen Fußball, Jungs sind Superhelden, Jungs sind Forscher und so weiter. Wie ätzend, ärgert sie sich. Mein Sohn sagte mir neulich, er wolle einfach nur ganz normal sein, nichts Besonderes. Ich war erschüttert darüber, dass dies schon als Problem wahrgenommen wird, und zwar von Kindern selbst. In eine ähnliche Richtung geht Jan Hinrichsen, er schreibt, woher kommt eigentlich dieses Männerbild? Die Tatsache, dass durchschnittlich jeden dritten Tag eine Frau ermordet wird, spricht seiner Ansicht nach für sich, wenn es um Männlichkeit in unserer Gesellschaft geht. Als mein Sohn nach der Grundschule, wo die Klassenlehrerin den Standpunkt vertrat, dass Mädchen nicht lügen, auf die weiterführende Schule kam, sollten in seiner Klasse 4 Jungs mit ca. 23 Mädchen unterrichtet werden. Die Eltern der anderen Jungs haben sich beschwert, die Schule verlassen bzw. ihre Kinder in andere Schulen geschickt. Liegt es an mangelnder und schlechter Bildung, Ausbildung und oder der Gesellschaft im 21. Jahrhundert? Das sind ja interessante Fragen, weil wir gerade von Herrn Tews auch den Einfluss auf Kinder. Das würde ich mir doch gerne in unserer Diskussion hier vielleicht auch noch wünschen. Herr Tews, danke, dass Sie so die ganzen Punkte und auch so ehrlich das von sich selber erzählt haben. Herr Haber, wie meinen Sie, also so jetzt gerade die Sozialisierung, also heutzutage, mit welchen Bildern werden unsere Kinder, kommen die in Kontakt?
Was ich ganz interessant finde, ich bin ja, obwohl ich sozusagen hier in meinem Buch die Männer oder eine traditionelle Männlichkeit tastend, vorsichtig auch verteidigen will, bin ich natürlich auch mit Frauen, die sich feministisch engagieren, Feministinnen befreundet. Einige gibt es, die erzählen mir, dass sie anders denken, dadurch, dass sie ein Kind, einen Sohn bekommen haben und den in der Pubertät groß werden sehen und sehen, dass da gewisse Dinge sich bahnbrechen, die man sich vielleicht als feministische Frau gar nicht wünschen würde. Und das ist für mich wieder so ein Beispiel für was Größeres, was ich vorhin auch mit dem Krieg in der Ukraine gemeint habe. Wir können es uns schon so ein bisschen in einem moralischen Ideenhimmel zurechtmachen, wie wir das gerne hätten. Ich finde das auch richtig, dass wir jeden Tag daran arbeiten, die Gesellschaft weiter auszubalancieren und gerechter machen. Aber manchmal dringt eben auch so eine Wirklichkeit ein, wie dieser Krieg oder auch eine Erfahrung, die ich mache, wie der Anrufer vorhin, dass also viele Leute, die in diesem Thema sehr drin sind, die sich sehr engagieren, Männer wie Frauen, die sich als progressiv bezeichnen würden. Und wenn man dann genauer hinguckt, viel traditioneller leben, als ihnen eigentlich selber lieb ist. Also es gibt da schon sozusagen, und da sind wir wieder bei dem Thema Geduld, solche Sachen brauchen einfach, bis sie sich rausmändeln, solche Muster und Strukturen und Mechanismen, die sich über Jahrhunderte eingeschrieben haben in Männer und Frauen.
Was ich ansprechen wollte, war für eben auch gerade, was in Schulen und Kitas also an Bezugspersonen da sind. Frau Lohaus, wie würden Sie das beurteilen?
Naja, also wir haben natürlich auch hier großen Handlungsbedarf, ne? Also wenn wir jetzt sozusagen schauen auf geschlechtersensible Erziehung in Schulen, Kitas und so weiter, dann gibt es da nicht viel. wahrscheinlich in jetzt Berlin, da wo ich lebe, noch ein bisschen mehr als woanders, aber auch hier, ja, also natürlich wird das sowohl, also wirkt sich das sowohl auf auf alle Geschlechter, auf männliche Rollenvorbilder. Das geht auch nicht immer nur darum, dass da, also natürlich gibt es wenig Männer in diesen Berufen natürlich. Ne? Also das, ich habe mal einen Text geschrieben, eine Männerquote für ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen gefordert. Man müsste damit beginnen, diese Berufe aufzuwerten. Dann würden sie vielleicht auch mehr Männer ergreifen. Klar, also da ist riesiger Handlungsbedarf.
Weil wir das jetzt so mehrfach angesprochen haben, die verschiedenen ja, Sozialisationsformen eben ja auch durch Kita und Schule, wenn es im Elternhaus vielleicht anders läuft. Ronny hat uns geschrieben, welche das wollte ich jetzt eigentlich noch zurückstellen, kommt gleich dran. Gabriele Bauer, genau. Gern würde ich auch noch etwas zur Männlichkeit aus nicht-weißer, nicht-deutscher oder nicht-heteronormativer Perspektive hören. Das gehört zur Gesamtschau unbedingt dazu. Leider kann ich außer der Frage nichts dazu beitragen. Und deswegen freue ich mich, dass Milena Klippingatt, wenn ich den Namen jetzt richtig gelesen habe, am Telefon ist. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich rufe aus München an, lebe seit 30 Jahren hier, bin aber keine Bayerin und habe auch ein bisschen internationale Lebenserfahrung so mitgenommen bislang in meinem Leben. Und ich finde, was man irgendwie in dieser ganzen Debatte auch mal in Blick nehmen sollte, ist, dass es ein sehr deutsches Problem ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Spanien blicke, da stehen die Frauen in der Corrida. Es gibt sehr viele Ingenieurinnen, schon seit Jahrzehnten.
Entschuldigung, hier stehen die Frauen in der Corrida? Was ist damit
also
gemeint?
Die sind Stierkämpferinnen.
Ach so,
und
natürlich.
Okay.
Und, aber gerade in Spanien kämpfen die Frauen doch gerade sehr um das Vorkommen.
Ja gut, jetzt wenn wir jetzt den Fußball uns angucken, aber es ist so, dass die Frauen, also allein wenn wir jetzt mal angucken, die Zahlen der Absolventinnen von MINT-Fächern. Also ich habe 89 mein Studium begonnen, das ist nun jetzt auch 30 Jahre her und habe sehr viele Spanier, Spanierinnen mitbekommen und das war selbstverständlich, ich glaube 20-30% mindestens sind es, die diese Fächer studieren. Nur um das zu sagen, also deswegen die Frage tatsächlich, was ist männlich, was ist weiblich? Ich meine, die Spanierinnen tragen auch Kleider, sie schmücken sich, sie haben lange Haare, sie tragen obligatorisch Ohrringe, den Mädchen werden gleich nach der Geburt Ohrringe geschossen, ein bisschen zu früh vielleicht. Also worauf ich hinaus möchte, auch neben verschiedenen Aspekten, ist den Blick ein bisschen zu weiten, wie machen es andere Nationen und warum ist das in Deutschland so extrem verhaftet? Und deswegen ist das, was Redner sagte, vieles an, das ist ein Unterschied gibt zwischen Ost und West. Also Ostdeutschland, Westdeutschland, weil die Menschen ganz unterschiedlich sozialisiert wurden.
Da haben wir sie wieder, und die Sozialisation, ja.
Ja,
und ich würde gerne was. Entschuldigung, ich würde gerne was. Ich habe leider Ihren Namen
Gräbst
vergessen.
Aus München, nein, genau.
Aus München, okay, wir sitzen fast nebeneinander. Ich habe was dazu zu sagen, weil Sie die MINT-Fächer angesprochen haben. Da habe ich nun wirklich einen interessanten Fakt, weil ich mich mal damit beschäftigt habe, der wirklich hochinteressant ist. Es ist nämlich so, dass die MINT-Fächer von Frauen am meisten in den Ländern studiert werden, wo die Gleichberechtigung eher schwach ausgeprägt ist. Zum Beispiel in den Maghreb-Staaten, Algerien, Tunesien, Türkei, also teilweise Länder, die autoritär regiert werden und dass Frauen am wenigsten MINT-Fächer studieren in Ländern, die zum Beispiel in Skandinavien, Nordeuropa, wo die Gleichberechtigung sehr weit vorangeschritten ist. Also dass je größer die Freiheit ist, was die Wahl des Studienfaches, des Lebenslaufes, der Lebensentscheidungen betrifft, vermeintlich traditionell weibliche Berufe ergriffen und weibliche Studienfächer genommen werden, was ich hochinteressant finde. Und ansonsten gilt natürlich, weil Sie gesagt haben, in Spanien ist es so und so, was ich vorhin gemeint habe, also diese Stereotype, diese Pauschalisierungen bringen uns nicht weiter. Es gibt natürlich sehr wohl die Möglichkeit, eine tolle Frau zu sein, die hohe Schuhe trägt und trotzdem feministisch oder gerade deswegen feministisch. Also wir müssen wirklich aufpassen, die Menschen nicht allzu schnell in Schubladen zu stecken, nach dem, was sie anhaben oder wie sie sich verhalten. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie bin ich in einer konkreten Situation und nicht darauf, wie ich mich anziehe oder was ich auf Twitter schreibe.
Ja, ich glaube, was ich wichtig finde, um das einmal grob einzuordnen. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten zu Geschlechtergerechtigkeit, zum Beispiel den Global Gender Gap Report, der alle Länder bewertet nach verschiedenen Kriterien, ökonomische Gleichstellung, Gewalt und so weiter. Und es gibt kein einziges Land auf der Welt, in dem wir Geschlechtergerechtigkeit oder Gleichberechtigung hergestellt haben. Überall gibt es Benachteiligungen von Frauen, aber die sind eben verschieden ausgeprägt. Ne? In Ruanda haben wir einen politischen, also einen Frauenanteil im Parlament, der bei 70% liegt oder sowas. Das finde ich nur wichtig für die Einordnung, dass wir nicht jetzt auf ein anderes Land schauen und sagen, ah ja, da gibt es ja keine Probleme. Das stimmt de facto
einfach. Wir schauen aber deswegen trotzdem nochmal in andere Länder, weil das hier auch zum Teil gewünscht wird, einfach ein bisschen über unseren Tellerrand hinwegzuschauen. Astrid Schulze ist am Telefon. Frau Schulze, Sie...
Einmal habe ich dazu eine kleine Geschichte von einem Waldspaziergang mit meinem Vater, der damals über 80 war. Und aus dem es plötzlich rausblubberte, er selbst war groß geworden mit einer Mutter, die einen selbstständigen Laden hatte, den sie selbst gewählt hat und sozusagen ihren Mann in die Buchhaltung gesetzt hat und dort dieses Geschäft angetrieben hat. Und er sagte, er ist es so stinkesatt mit dem Männerbild. Er findet diesen Marlboro-Mann, der irgendwie aufgetaucht, seiner Meinung war, nach dem Ersten Weltkrieg, verstärkt durch den Zweiten Weltkrieg, das sei total bescheuert. Er sehne sich zurück nach einem Männerbild mit Goethe und Rilke und Musik. Und das fand ich schon irre. Also Schock. Mhm. Und das war, ich selber sehe, als Zurückkommer nach Deutschland, nach 35 Jahren im Ausland, dass Männer hier schon eine ökologische Nische haben und ihnen mehr mehr akzeptiert werden, selbst wenn sie narzisstisch auftreten auf dem Arbeitsplatz und selbst wenn sie intellektuell nicht dasselbe bieten wie die Frauen, die um sie herum sind.
Aus welchem Ausland haben Sie Erfahrungen gesammelt? In welchem Ausland?
Ja, in verschiedenen Ländern. In Dänemark, Schweden, Schottland und Irland.
Ah, ja.
Dann auch, jetzt wenn wir auf Arabisch kommen und Ausländisch, finde ich sehr interessant, wenn man mit der arabischen Familie spricht, dann kommen meistens die Männer mit ihren Kindern, als ich bin Kinderärztin, zu mir, sie sagen dann nicht meine Ehefrau, finde ich sehr interessant, sie sagen nicht meine Frau, muss mal meine Frau anrufen, weil sie irgendwas nicht wissen, sondern die Mutter meiner Kinder. Sobald ich nach Deutschland komme, auch in England sagt man das nicht so viel, so my housewife oder sowas. Oder man tituliert seine Frau nicht mit dem Ehestand oder man sagt my wife. Und man betont nicht my married woman oder sowas. Und linguistisch ist es sehr ungünstig, finde ich, in Deutschland, dass die Männer immer sagen, meine Frau oder meine Ehefrau. Also ich finde es ein bisschen... es spricht für die Gesellschaft. Und die anderen sagen eben die Mutter meiner Kinder.
Einblicke.
Das heißt nicht, dass man geschieden ist, sondern dass sie als die Mutter der Kinder anerkannt wird. Kommt natürlich aus einer polygamen Tradition, während unseres aus einer Mann-Frau-hierarchischen, mittelalterlichen oder was weiß ich, wann das entstanden ist, Position kommt. Ich finde, wir müssen mehr darüber reden, was wir an Strukturen haben, die verhindern. Und da fokussiere ich jedes Mal, wenn ich hier bei Ihnen anrufe, auf das Ehegattensplitting.
Das Ehegattensplitting haben wir, glaube ich, das hatte Frau Loos auch schon angesprochen. Frau Schulze, also angekommen aufs Ehegattensplitting haben Sie fokussiert und viel von anderen Erfahrungen aus anderen Ländern mit dem Umgang Frau, Mann, männlich, weiblich, dem Bild erzählt. Frau Schulze, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Und am Telefon begrüße ich jetzt Matthias Gurt. Schönen guten Tag, Herr Gurt.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Sie wollen ein Thema ansprechen, Männlichkeit, was wir, glaube ich, bisher nur ganz am Rande gestreift haben. Ihnen geht es um Gewalt.
Ja, natürlich. Wenn man sich die Welt anguckt, ich meine, es gibt ja einmal, wenn ich mir die Mächtigen angucke, wie Herrn Putin und Herrn Xi, das sind ja alles Männer, die da auch Gewalt ausüben in ihren eigenen Ländern und darüber hinaus. Aber auch die reichsten Männer sind auch alles Männer. Ist ja auch eine Form von Gewalt, wenn ich mir Elon Musk und Zuckerberg und so weiter angucke, wie die auch agieren, auch keine Steuern zahlen und so weiter und so fort. Aber wir beobachten ja auch Vergewaltigungen weltweit, Massenvergewaltigungen in Indien, also es geht ja auch quer durch über alle Kontinente und quer durch alle Religionen, von der Gewalt in Russland, auch innerhalb der Familien, wie das dann auch staatlich sogar noch gedeckelt wird, will ich jetzt gar nicht reden, das ist, glaube ich, auch alles bekannt. Mhm. Mein Thema ist eher, also ich bin 63 Jahre alt, patriarchal chauvinistisch sozialisiert, hatte das Glück aber, dass meine Mutter auch selbstständig war und einen Friseursalon hatte und ich auch einen Schuss weiblicher Sozialisation mitbekommen habe. Bin jetzt mit einer Philosophin verheiratet und würde mich nicht als Feministin bezeichnen, aber ich habe mich auf den Weg gemacht in die Richtung, sage ich einfach mal, das so als Zielvorgabe gesetzt. Und ich bin an der Bauwirtschaft tätig, als Pädagoge am Übergang Schule-Beruf und habe natürlich viel mit männlichen Jugendlichen auch zu tun und aber auch mit männlichen Erwachsenen, worauf ich immer aufmerksam mache, auch den Firmen gegenüber, dass die Mädchen, ich hätte gerne mehr Mädchen, junge Frauen am Bau und zwar auch in unterschiedlichen Positionen. Wir haben im dualen Studium, da bin ich auch zuständig, doch ein gutes Drittel an Mädchen und jungen Frauen, die das duale Studium auch machen und die da auch richtig gut unterwegs sind. Duales Studium heißt, sie machen auch eine Handwerksausbildung und sind da auch sehr tapfer. Aber ja, mein Thema ist eigentlich, wenn ich jetzt einen Wunsch hätte oder einen Traum, dass ich aufwache und man hat eine Bewegung in Gang gebracht, ähnlich wie MeToo oder Streiken fürs Klima, die uns antriggert weltweit und vielleicht die Männer in erster Linie und vielleicht auch natürlich die Frauen mit. Und da, wenn ich das noch kurz zu Ende führen darf, versuche ich ans männliche Interesse zu gehen. Und da habe ich, war ich kürzlich hier, ich bin in Frankfurt im Palmgarten in einem Open-Air-Konzert und nach dem Konzert bin ich mit meinem Freund noch ein bisschen durch den Park gelaufen und wir begegneten einer jungen Frau, die sich ängstlich zurückzog. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht im männlichen Interesse sein. Im männlichen Interesse wäre doch eher, dass man sich neutral begegnet, vielleicht auch in ein Gespräch kommt, in ein interessantes Gespräch.
Dass jemand Angst hat, weil sie als Mann vor ihr stehen.
Richtig. Und das kann auch nicht im männlichen Interesse sein. Und ich denke, wir müssen in der Sozialisation und insbesondere in der Sexualerziehung müsste man was ändern. Mhm. Es kann auch nicht sein, dass Wichser, sag ich es einfach mal so, ein Schimpfwort ist, wenn doch 90% nachgewiesenerweise 90% der Männer onanieren, also Sex machen mit einem Menschen, den sie lieben.
Ja, ich glaube, bei Frauen, ich weiß die Zahlen nicht, aber sieht das wahrscheinlich ähnlich aus.
Mit sich selber.
Ja gut, Sie haben etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit männlichen Jugendlichen und weil Sie gerade sagen, Sie versuchen das auch, kommen Sie da auch in solche Debatten? Was fällt Ihnen denn bei diesen männlichen Jugendlichen am Bau auf? Also versuchen Sie...
Habe ich jetzt mal Vieren. Also ich hatte eine Vierergruppe und denen habe ich das Beispiel mal genannt und die fanden das ganz toll.
Ja.
Und meinten, Mensch, das ist wirklich in unserem Interesse.
Ja.
Und was kann man bloß tun, das zu verändern? Ich suche, ich bin seit Jahren auf der Suche nach einer noch besseren Formel, wo man irgendwie eine Bewegung vielleicht irgendwann mal gestartet kriegt und da irgendwie was ändert. Und am besten nicht nur in Deutschland. Natürlich, klar, wir leben in Deutschland, ich lebe in Deutschland, aber das reicht ja nicht. Das müsste irgendwas Weltweites sein.
Ich habe hier übrigens eine E-Mail von einer Hörerin, die vielleicht ähnlich wie Sie, also Susanne Krieg schreibt, dem Blick einer Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiterin in verschiedenen Schulen und anderen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit habe ich den überwiegenden Teil der jungen und männlichen Jugendlichen, mit denen ich Kontakt hatte, als empathisch, empfindsam und sensibel wahrgenommen. Ein Teil von ihnen hatte damit zu kämpfen, ihre reiche Gefühlswelt zu bewältigen und einzuordnen. Leider fehlen ihnen, und da sind wir vielleicht bei dem, was Sie auch sagen, leider fehlen ihnen die Orientierung. Fehlt es ihnen an Orientierung? Stichwort männliche Vorbilder in der meist weiblich geprägten Kita- und Schulwelt. Auch haben immer noch einige lehrende Jungen aufgefordert, ein typisch männliches Verhalten zu zeigen, also nicht zu weinen, sich zusammenzureißen. Ihre Schlussfolgerung von Susanne Krieg, meine Schlussfolgerung ist, dass das, was als Männlichkeit beschrieben wird, eher eine Richtung ist, in die Mann unbewusst Jungs und Männer drängen wollte oder immer noch will. Also das ist quasi auch jemand, die ähnlich wie Sie, Herr Gurt, also versucht da immer das Thema wieder auch anzusprechen und der verschiedene Sachen auffallen, die Sie ja hier auch beschrieben haben. Dankeschön für Ihren Anruf.
Es wurde ein emotionaler Moment aus dem Fußballstadion, wurde berichtet am Bau, irgendwo auf einer Baustelle. Und jemand sagte, er hätte Pipi in den Augen gehabt. Hm. Ich habe gesagt, ja. Nein, Tränen des Glücks.
Ja. Herr Kurt, ich muss ja. nach dem, was Sie gesagt haben, muss ich an einen Satz denken, der auch in meinem Buch steht von Simone de Beauvoir. Sie hat mal gesagt, niemand ist gegenüber Frauen aggressiver als Männer, die sich ihrer Männlichkeit nicht ganz sicher sind. Also Thema instabile Identität. Deswegen glaube ich auch, dass es sozusagen beides wichtig ist bei der Erziehung oder wenn man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, dass man sie schon Jungs männlich sein lassen darf, aber innerhalb dessen natürlich Empathie, Rücksicht und so weiter, eher in so eine, es klingt jetzt altertümlich, aber in so eine Form von Ritterlichkeit, also wo schon so stereotype männliche Eigenschaften da sind, aber eben ergänzt werden durch vermeintlich weibliche Eigenschaften. Also Mann sein und als Mann sein, sich als Mann sicher fühlen, zu Hause fühlen in seiner Männlichkeit, das finde ich doch ganz, ganz wichtig. Beim Thema Gewalt auch. Es sind ja oft sehr unsichere Menschen, unsichere Männer, die dann den letzten Ausweg in der Gewalt gegenüber Frauen suchen.
Sagt Tobias Haber.
Darf ich noch einen Satz? Ich versuche natürlich, die Mädchen auch zu bestärken und auch unsere Betriebsinhaber, dass ich sage, die Mädchen sind ja, ich will nicht falsch liegen, aber meistens wird es bestätigt, doch so sozialisiert, dass sie lernen, einen Haushalt zu führen. Wann muss die Wäsche für wen zur Verfügung stehen? Was muss eingekauft werden? Betten machen und was weiß ich alles. Das heißt, sie lernen von Kind auf an, einen Betrieb zu führen. Ja, sie übernehmen Verantwortung und auch damit eine gewisse Leitungskompetenz.
Gedanken.
Und da finde ich auch nochmal spannend.
Ich glaube, Hauswirtschaft gibt es als Fach so nicht mehr. Aber was ich wichtig finde, ist...
Hauswirtschaft als Fach nicht, aber im Hause selber schon.
Ja. Genau, was ich nochmal wichtig finde, ist, wir wissen, also ich arbeite tatsächlich auch genau zu dieser Thematik und auch zum Thema Handwerk. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man versucht, eine möglichst sexismusfreie Umgebung zu schaffen. Also ne, wie werden Mädchen gelobt oder in so einem Umfeld? Also wird dann herausgehoben, wow, du machst das gut für ein Mädchen oder... Also man kann da viel machen. Hängen nackte Frauen im Spind, sowas bitte abhängen.
Genau, das haben wir schon abgehängt.
Schon abgehängt.
Also, ich arbeite weiter dran.
Und vielen Dank für die Erfahrungen, die Sie von Ihrer Arbeit und über Ihre Arbeit hier geschildert haben. Herr Gurt, danke schön, ein schönes Wochenende. Und jetzt noch den David Schweiger, den haben wir am Telefon. Sie warten schon ganz schön lange, Herr Schweiger. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was haben Sie zum Thema? Was heißt Männlichkeit heute? Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
Ja, ich glaube, also bei einem Anrufer, sicher schon ein bisschen was her, der hat sich sehr angegriffen gefühlt von manchen feministischen Begriffen. Mhm. Und also wie zum Beispiel toxischer Männlichkeit. Er hat davon gesprochen, dass er sich angegriffen gefühlt hat, vor allem von Ali Schwarzer. Genau. Und also ich kann dazu berichten, dass ich in einer Zeit war, wo ich selber versucht habe, mich irgendwie als Mann zu finden in meiner Ausbildung, weil ich dort von, würde ich sagen, schon toxischer Männlichkeit umgeben war und versucht habe, das so halb jugendlich, naiv zu imitieren, also nach der Arbeit werden zwei Bier getrunken, vielleicht spuckt man mal auf den Boden oder sonst was, also eher primitive Dinge. Und ich muss dazu sagen, dass ich vorher von meiner Mutter sehr, ich glaube, dass sie sich eher ein Mädchen gewünscht hat und dementsprechend hat sie mich auch eher, wie soll ich das sagen, weiblich großgezogen. Und genau, nach der Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich mich von manchen Begriffen, wie zum Beispiel toxischer Männlichkeit, auch habe angegriffen gefühlt. Ich habe es nicht ganz klar artikuliert. Dann gab es mal so ein, zwei Diskussionen. Und ich bin aber heute schon eher auf dem Standpunkt, dass ich mich ja selber fragen muss, wie sehr muss ich so ein ganz klares Stereotyp auf mich beziehen, Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon sehr viel mehr auf mich bezogen habe, als ich eigentlich beziehen müsste.
Mhm. Also das war, ja. Sie wollen sich davon jetzt nicht unbedingt angesprochen fühlen oder abgewertet fühlen?
Ich glaube, es war wichtig, dass ich das erstmal doch zulasse, mich davon angesprochen zu fühlen, um dann erst in einen Prozess zu gehen, was denn und was nicht so ist. Aber so wie sich der Hörer davor angehört hat, ist er ja gar nicht in den Prozess reingegangen, weil ihm der Begriff, dass es den, und ich glaube, dass es Begriffe gibt, um Phänomene zu erklären, ist ja super wichtig. Also sonst kommt man ja gar nicht in eine Debatte rein.
Das ist interessant, was Sie sagen, Herr Schweiger, dass man erstmal, also über das Angegriffensein, das eigentlich, so interpretiere ich das, was Sie sagen, erstmal durchleben muss und dann aber gleichzeitig das dann tatsächlich dann weiterdenken kann und sich eben nicht mehr angegriffen zu fühlen. Herr Schweiger, das war ein interessanter Aspekt, den Sie jetzt so ganz persönlich eingebracht haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, bitte sehr.
Danke auch von mir. Ich finde das ganz wichtig. Noch.
Dieses über das Angegriffensein hinaus.
Genau, also das ist sozusagen der Schritt, den ich mir wünschen würde, weil darum geht es eben nicht.
Herr Haber, ich denke, dass Sie das ähnlich sehen.
Ich sehe das total ähnlich. Ehrlich gesagt war es bei mir genau so. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass ich mich vor ein paar Jahren angegriffen oder über die Maßen angegriffen gefühlt habe, als nicht mehr ganz junger, weißer, heterosexueller Mann, als alter weißer Mann, toxische Männlichkeit, als es explodiert ist, ging es mir irgendwann auf die Nerven und es war für mich die Motivation, dieses Buch zu schreiben und mich tiefer mit dem Thema zu befassen, um zu überlegen, wie hast du eigentlich gelebt? War das richtig? War das falsch? Was willst du ändern und was willst du aber auf keinen Fall ändern?
Also auch über das Angegriffensein hinausgehen. In unserer Debatte definitiv. Hier, was heißt Männlichkeit heute? Dankeschön, Herr Schweiger. Viele Männer in diesem Fall haben uns geschrieben, einige auch Frauen. Jetzt aber lese ich ein paar Männer-E-Mails vor. Jürgen Götz schreibt, Männlichkeit ist für mich alles Negative in der Welt. Kriege, Gewalt, Alkoholexzesse, Prahlerei, Machtgehabe, Raserei auf der Autobahn, Frauen schlagen, unterdrücken, seine Ansichten mit Gewalt durchsetzen, Korruptheit. Leider alles Schlechte, schreibt Jürgen Götz. Ich denke, die meisten Männer können sich nicht ändern. In vielen Ländern werden sie aber von den Müttern so erzogen, wie sie sind. Als Thronfolger. Oliver schreibt, die Männer, die Gleichberechtigung leben, werden von den meisten Frauen und auch von der Gesellschaft ausgegrenzt. Väter, die ihre Kinder in den Kindergarten oder Schule bringen, werden von den Müttern ignoriert. Ihr Auftreten wird meist als Störfaktor in diesem weiblich geprägten Gesellschaftsteil betrachtet. Sozusagen das Pendant zum männergeprägten Teil der Gesellschaft. Wenn sich die Eltern die Rentenpunkte für die Kindererziehung teilen wollten, dann geht das zum Beispiel auch nicht. Also das sind so die Hindernisse, die auch gesehen werden. Ein Mann, der uns anonym schreibt, Umfragen zeigen nach wie vor, dass Frauen mehrheitlich große, breitschultrige Männer haben wollen, die mehr verdienen als sie selbst. Das Gegenteil, ein Mann, der kleiner, jünger, schmaler, weniger verdient, das ist die Ausnahme von der Regel und das ist tatsächlich nur ein Klischee. Ich befürchte das nicht, dass das nur ein Klischee ist. Und er verweist da auf Parship-Traummann-Beschreibung. Unser Hörer, der hier an dieser Stelle anonym bleiben will. Nicht anonym bleibt unser Hörer Ingo Herzke, der uns angerufen hat. Herr Herzke, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, guten Morgen, ja, kann man noch sagen.
Ja, kann man nur sagen. Was geht Ihnen durch den Kopf beim Thema Männlichkeit?
Also ich gehöre eigentlich eher zu der Generation derer, die vielleicht auch also Tobias Haberl angehört. Und ich war zu Anfang der Sendung so ein bisschen, habe ich mich geärgert darüber, dass er so viel auf mal langsam und Geduld und das muss alles seine Zeit haben, beharrt hat, weil ich doch finde, nach 150 Jahren oder wie lange es auch immer sein mag, Kampf um Gleichberechtigung und Entwicklung, könnte man da auch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit erwarten. Das klingt sonst fast immer so ein bisschen so wie, was weiß ich, wie die Südstaaten-Rassisten in Amerika gesagt haben, ja, mit den Bürgerrechten, das muss mal langsam gehen und so. Manches kann auch mal ein bisschen schneller gehen, finde ich.
Danke, Herr Herzke.
Aber Herr Haber möchte sicherlich reagieren, Herr Haber.
Ja, möchte ich reagieren. Ich würde mir ja auch morgen schon eine gerechte Welt wünschen. Ich beobachte nur, dass es offensichtlich nicht so leicht ist und dass man, wenn man Sachen sehr schnell erreichen will, in Gefahr gerät, zu überziehen, dass Auswüchse zu beobachten sind, dass man eben, wie es ja wirklich steht, alles in meinem Buch drin, zu Diffamierungen gekommen ist, zu absurden Auswüchsen, Forderungen gekommen ist und man dann die Männer eher wieder in die Abwehrhaltung, in die Reaktanz treibt. Also ich glaube, es ist ein sehr komplexer Prozess. Ich wünsche mir auch, dass morgen eine ausbalancierte Gesellschaft da ist, aber allein, dass wir seit Jahren darüber reden, zeigt ja, so schnell geht's nicht und wir müssen uns da vorantasten. Also es ist kein Wunsch von mir, es ist eher so die Einsicht in die normative Kraft des Faktischen.
Ich verstehe schon Ihren Standpunkt, das sehe ich auch. Ich finde es nur ein bisschen bedauerlich, dass wir das immer noch sagen müssen.
Ja, klar.
An welchen Stellschrauben könnte man denn aber drehen, dass man vielleicht durchaus Geduld aufweist, aber eben nicht tatenlos zusieht, sondern tatsächlich auch was in die Richtung verändert, wie wir es jetzt hier vielleicht diskutieren?
Also ich würde zwei Sachen fallen mir dazu ein. Und also das eine ist die Generation meiner Kinder, Teenager-Kinder. Ich habe meiner Tochter übrigens zum 14. Geburtstag ein Missy-Abo geschenkt.
Sehr schön.
Was sie auch mit großer Begeisterung liest. Und ich auch ab und zu. Also ich finde eben, dass die Generation, glaube ich, ohnehin schon sehr viel weiter ist in vieler Hinsicht. Natürlich gibt es auch da gewisse Rollenbilder, die ausprobiert und ausgefüllt vielleicht auch werden, aber da wird sich ohnehin was verändern in den nächsten 20 Jahren in größerem Maße, als wir das jetzt sehen. Trotzdem ist es aber so, dass in vielen erzieherischen Kontexten und erst recht natürlich in der Wirtschaft, im wirtschaftlichen Kontext, immer noch diese alten Rollenbilder so gepusht werden. Also als ich für meine Kinder Klamotten gekauft habe, als sie noch kleiner waren, fand ich das immer furchtbar, dass diese T-Shirts, Unterscheidungen und die Kleidungsvorschriften sozusagen und wie Jungs und Mädchen zu sein hatten, dass es oder Lego und Spielzeuge und so weiter, alles für Jungs und Mädchen getrennt ist, total albern. Also da könnte man schon noch was ändern und eben damit auch bessere männliche Vorbilder, wie das auch schon mal erwähnt wurde, in die Welt setzen, damit Jungs sich daran orientieren können.
Frau Loas, Ihnen fällt auch noch was ein?
Ja, also ich wollte sagen, dass ich durchaus die Wahrnehmung teile, dass natürlich, wir werden ja auf eine bestimmte Art sozialisiert und das Denken in den Köpfen zu verändern, das ist quasi ein Generationenthema, das dauert. Aber es gibt ja tatsächlich Punkte, die ganz eindeutig sind, wo politisches Handeln gefordert sind, die man sofort umsetzen könnte. Zum Beispiel eben genauso etwas wie eine Steuerpolitik oder Familienpolitik, die nicht ein Modell bevorzugt, aber zum Beispiel auch sowas wie die Ausstattung, die Strukturen gegen Gewalt zu stärken. Wir haben diese ganzen Frauennotrufe und so weiter, die komplett unterbezahlt sind. Deutschland wird gerügt, ja, international, weil es die Istanbul-Konvention nicht vernünftig umsetzt. Das sind eigentlich Dinge, da ist es ein No-Brainer sozusagen. Die könnte man sofort umsetzen.
Herr Herzke, interessante Aspekte, die jetzt hier wieder angesprochen worden sind. Dankeschön von Ihnen.
Danke auch.
Ein schönes Wochenende wünsche ich noch und ich begrüße am Telefon Sonja Müseler. Schönen guten Tag, Frau Müseler.
Ja, hallo.
Sie haben noch einen ganz anderen Aspekt in das Thema einzubringen. Erzählen Sie mal.
Ja, ich habe viele, viele Jahre beruflich in der Telefonseelsorge gearbeitet und zwar für Supervision und Ausbildung. Und immer wieder fiel uns da auf, dass es nur einen sehr geringen Anteil Männer gibt, die über ihre Themen sprechen, über die Probleme im Leben. Und dann hatten wir so einen Spruch drauf, das hieß irgendwie, Männer rufen 11:55 an und Frauen 11:55. Mhm. Also Frauen reden darüber, wenn ein Problem ist in der Ehe oder am Arbeitsplatz oder sonst auch wo. Und bei Männern ist dann schon irgendwas Dramatisches passiert und sie stehen sozusagen mit dem Kopf an der Wand. Und das ist uns aufgefallen und wir haben dann tatsächlich auch mal eine sehr gute Veranstaltung gemacht mit dem Titel Hilfesuche hinter männlicher Maske. Im Tagesspiegel da Referenten eingeladen und uns darüber ausgetauscht.
Also Sie rufen aus Berlin an.
Mhm. Bitte?
Sie rufen aus Berlin an, wollte ich nur.
Ja, das war auch in Berlin. Ja, und dabei ist auch deutlich geworden, also keine Lösung, aber es gibt sogar eine Stiftung Männergesundheit, weil das ein großes Problem ist. Nämlich, wir arbeiten immer von den Suizidzahlen ausgehend. 75% der Suizide werden von Männern gemacht. Und daran kann man natürlich ablesen, dass Männern es offenbar sehr schwer fällt, sich Hilfe zu holen rechtzeitig. Mhm. Und dann braucht man sich nur die Arbeitswelt angucken. In diesem Zusammenhang arbeite ich jetzt bei Leadership Berlin. Und da sprechen wir oft über dieses Thema, weil natürlich auch in der Führungswelt Menschen sitzen, Männer sitzen, die ihren Mitarbeitern, ihren Männlichen, die gerne unterstützen wollen, wenn sie merken, da stimmt was nicht. Aber dann ist der Druck da. Also die Arbeitswelt macht so viel Power, dass also für solche Pausen, sage ich mal, oder Inseln, wo man sich austauschen kann und verständnisvoll über etwas reden kann, eigentlich gar keine Zeit ist. Ja. Da komme ich auf das Thema Werte. Welche Werte hat jeder im Leben? Und das ist immer noch üblich, dass Männer ihre Werte über Leistung definieren.
Herr Haberl, ich denke, Sie sind, Herr Haberl, ich hole mal eben Herrn Haberl mit in das Gespräch. In Ihrem Buch haben Sie, glaube ich, das auch immer wieder auch angesprochen. Also diese nach wie vor große Unfähigkeit, tatsächlich Gespräche zu führen, hatten wir hier, glaube ich, mit einem Hörer auch schon, über Gefühle unter Männern.
Klar, ja. Die gibt es. Vor allem bei älteren Männern beobachte ich das natürlich, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, dass die viel größere Probleme haben, ihre Ängste zu zeigen oder überhaupt nur zuzulassen, über Gefühle zu sprechen. Ich glaube, dass da die jüngere Generation sich inzwischen leichter tut. Und was die Dame sagt, stimmt natürlich. Also mehr Suizide, öfter im Gefängnis, öfter süchtig nach irgendwas, sei es Alkohol oder sei es Drogen. Ja. Also Männer haben da große Probleme. Und was daran biologisch, evolutionsbiologisch ist und was geprägt von diesem Druck, den sie natürlich hatten, an der Spitze der Gesellschaft, in Führungspositionen, Verantwortung, Macht. Das ist natürlich alles kein Zuckerschlecken. Trotzdem würde ich Sie ungern darauf reduzieren, dass Sie sozusagen dieses Leben geführt haben. Sie haben ja auch viele Lebensleistungen verbracht, von denen wir heute profitieren. Und es wird interessant sein, wie sich die Gesellschaft und wie die Arbeitswelt sich verändern, wenn mehr und mehr Frauen in diese Führungspositionen kommen. Also verändern Sie das System, ich habe es vorhin schon gesagt, oder verändert das System Sie? Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie es gut machen.
Frau Müsele, ja, diesen Aspekt würde ich auch gerne mal, Frau Lohaus, wie hat Ihr Partner das erlebt, wenn er jetzt also zum Beispiel eine andere Rolle eingenommen hat? Wie ist er bei Arbeitgebern und im Freundeskreis damit zurechtgekommen?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Situation, weil er zum Beispiel jetzt in einem weiblichen Umfeld auch arbeitet. Ne? Mhm. Also diese Hürden sozusagen nicht hatte, aber er hat in seinem Freundeskreis definitiv, so etwas wie Skepsis erlebt, aber dann auch Interesse. Also, oder was er, wenn ich das jetzt paraphrasieren darf, erlebt hat, ist, dass in so männlichen, homogenen Gruppen das erstmal eher skeptisch oder Männlichkeit performt wurde, sag ich, aber dann im Zweiergespräch im Zweiergespräch dann doch auch eine kritischere Auseinandersetzung miteinander oder mit Männlichkeit möglich ist. Genau.
Also auf jeden Fall das, was Sie sagen, Frau Müsele, viel stärker eben damit darüber ins Gespräch gehen, wenn es möglich ist, eben wie jetzt beispielsweise bei Ihrem Partner, Frau Lohaus, aber auch in Welten, die wo es vielleicht noch viel männlicher zugeht, eben da tatsächlich das Gespräch auch zu suchen. Frau Müsele, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das eben, also dieses Thema noch angesprochen haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. In unserem Thema, was heißt Männlichkeit heute, werden wir natürlich nicht zum Schluss kommen. Aber ich möchte vielleicht gerne nochmal einen Gedanken von unserer Hörerin Silvia Fischer, den sie uns geschrieben hat. Vor langer Zeit habe ich ein Sprichwort gehört, dass wir unsere Söhne lieben und unsere Töchter erziehen. Was wäre, wenn wir beides mit beidem, mit Kindern aller Geschlechter täten? Dieses Zitat stammt aus dem Buch How to Raise a Feminist Son von Sonora Jha. Die Frage bewegte sie, also Frau Fischer und ihren Mann, sehr, weil sie Eltern zweier Söhne sind und versucht haben, eben das klassische Rollenmodell nicht zu erziehen. Wir wollen gute Männer hinaus in die Welt schicken und ein gutes Leben für unsere erwachsenen Söhne mit Beziehungen, in denen sie und vielleicht mit einer erfüllten, glücklichen Partnerin sich gegenseitig unterstützen. Wir wollen, dass sie lieben und geliebt werden. Also ich denke, einen schönen Schlusssatz. Unser Hörer Paul Rapp hat gerade noch eben uns eine E-Mail geschrieben, was er beobachtet hat. Er war einkaufen am Spielplatz vorbei. Drei Männer, zwei Junge, ein älterer, vermutlich alle mit Migrationshintergrund, mit jeweils Kind beim Spielen ohne Mutter. Ist doch schön, oder? Das vielleicht am Schluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir könnten noch weiter diskutieren. Die nächste Sendung ist schon eingestielt. Was heißt Männlichkeit heute? Dankeschön, Tobias Haberl.
Gerne.
Nach München.
Spaß gemacht.
Autor vom gekränkten Mann und Stefanie Lohaus, Mitherausgeberin vom Missy Magazin. Papa kann auch stillen, heißt ihr Buch. Und demnächst kommt eins über Feminismus raus, stärker als die Wut. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Mitmachen und auch allen Hörerinnen und Hörern natürlich, die versucht haben, sich zu beteiligen und noch in der Leitung hängen oder die E-Mails geschrieben haben, die wir nicht beachten konnten. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Freuen sich aufs nächste Mal, dass wir drüber diskutieren.